Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit René Agiga. Herzlich willkommen zu einer Stunde Philosophieren im Deutschlandfunk Kultur. Heute mit einem Gespräch über dieses Internet oder genauer über die Frage, wie sich die allgemeine Öffentlichkeit gegenwärtig wandelt, wenn man sie von einer Plattform wie Twitter aus betrachtet. Aber erstmal, bevor wir einsteigen ins Gespräch über diesen jüngsten Strukturwandel der Öffentlichkeit, erstmal eine kleine Erinnerung. Erinnerung an einen Denker, der am 10. September verstorben ist, was die Öffentlichkeit in der vergangenen Woche erst erfuhr. An einen Denker, der derart zugespitzt über Zeit und über Geschwindigkeit und über Beschleunigung nachgedacht hat, dass man jetzt beim Wiederlesen den Eindruck gewinnen kann, er hat sich manchmal selbst überholt und spricht direkt in die Gegenwart des Jahres 2018. Kleine Erinnerung also an den Franzosen Paul Virilio.
Je crois que tout progrès commence par être catastrophique.
Ich glaube, dass jeder Fortschritt im Gegensatz zu dem, was man glaubt, zunächst einmal katastrophal ist. Wenn man das Schiff erfindet, erfindet man den Schiffbruch. Wenn man den Zug erfindet, erfindet man zugleich die Entgleisung. Wenn man die Elektrizität erfindet, erfindet man zugleich den Stromschlag, etc., etc., etc. Der Fortschritt dieser Erfindungen wird erst dann ein Fortschritt sein, wenn man gegen diesen spezifischen Unfall angekämpft hat, gegen die Negativität, die diesem Objekt zu eigen ist. Heute, übrigens im Gegensatz zu anderen Epochen, verbirgt die Werbung diesen beängstigenden Aspekt eines neu erscheinenden Objekts. Das neu aufgetauchte Objekt Internet ist genial, als ob es überhaupt keine Negativität gäbe. So, als ob Züge nie entgleisten, so, als ob die Schiffe niemals versinken würden. Internet ist vor jeder Katastrophe gefeit. Das ist natürlich völlig falsch. Wenn man uns dies sagt, so nur um die Negativität von Internet zu maskieren, die Werbung verhindert also den Fortschritt, indem sie die Negativität leugnet und es damit unmöglich macht, sie zu überwinden. Man maskiert den Schiffbruch, man kaschiert den Flugzeugabsturz, man verbirgt den Stromschlag, man maskiert das, was man beim Internet in vielerlei Hinsicht zu befürchten hat.
On masque l'électrocution, on masque ce que Internet a de redoutable par bien des aspects.
Das Internet vor Katastrophen gefeit kann nicht sein. Das wusste Paul Virilio schon in den 1990er Jahren. Die Meldung vom Tod des französischen Denkers erreichte uns in der vergangenen Woche. Es ist inzwischen bald 6 Jahre her, dass ein Schlagwort namens Aufschrei, Hashtag Aufschrei, gebündelt hat, was Frauen in den Sinn kam, wenn sie an sexistische Übergriffe dachten. Der FDP-Politiker Rainer Brüderle hat sich unschön oder mehr als unschön einer jungen Journalistin genähert, eine Zeitschrift schrieb drüber und auf der Plattform Twitter kam der Aufschrei aus ungezählten Kehlen wochenlang. Brüderle danach geschwächt, im Herbst jenes Jahres 2013, lange her, war er sein Amt als Fraktionsvorsitzender los. Vor diesem Aufschrei und seither hat es ungezählte, leisere und lautere politisierende Hashtags gegeben, die manchmal bis ins Berliner Regierungsviertel geschwappt sind oder gestrahlt haben oder auch in ganz andere Arenen der Öffentlichkeit. Am prominentesten vielleicht der Hashtag MeToo aus dem vergangenen Herbst 2017. Und wir versuchen heute in Sein und Streit Deutschlandfunk Kultur den Wandel, den diese Art zu twittern für die Öffentlichkeit bedeutet, ein wenig zu bedenken, diesen allerjüngsten Strukturwandel der Öffentlichkeit. Ich freue mich sehr über 3 kompetente Gäste. Das ist zuerst Christiane Frohmann, Verlegerin, sitzt neben mir im Studio in Berlin. Herzlich willkommen.
Hallo.
Dann Andreas Bernhard, Kulturwissenschaftler, zugeschaltet aus Lüneburg, wo er eigentlich gerade bei einer Konferenz ist. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Und nicht zuletzt Johannes Passmann, Medienwissenschaftler, zugeschaltet aus Köln. Eigentlich arbeitet er in Siegen, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Guten Tag allerseits.
Sie drei haben alle sehr unterschiedliche Verbindungen zu dieser Plattform Twitter, näher oder weiter weg und unterschiedliche Perspektiven drauf. Und die werden wir ganz sicher im Laufe des Gesprächs ein bisschen deutlicher machen. Ich würde gerne zum Einstieg mal von Ihnen dreien wissen, wie Sie die Affäre um Herrn Hans-Georg Maaßen wahrgenommen haben. In der vergangenen Woche ist ja die Entscheidung gefallen, dass der Herr aus seinem Amt des Präsidenten des Verfassungsschutzes entfernt werden soll. Und es war ein sehr, sehr zähes Hin und Her. Mich würde interessieren, ob der Druck auf Hans-Georg Maaßen und Seehofer der gleiche gewesen wäre ohne Twitter oder ob die Debatte auf Twitter den Druck auf die Regierung erhöht hat, Maaßen aus dem Amt zu drängen. Und war es überhaupt eine Debatte? Vielleicht zuerst Frau Frohmann?
Also ich habe in dem speziellen Fall, bei Seehofer hat es ganz klar eine Debatte auf Twitter gegeben und ich würde sagen, da ist auch schon ganz zügig Druck aufgebaut worden, der allerdings letzten Endes jetzt zu keinen Konsequenzen bislang geführt hat. Und bei Maaßen habe ich das eher in dieser für mich neuen, ein bisschen deprimierenden Variante gesehen. Das ist für mich so ein bisschen so wie karnevalistisches Prinzip, so Bachtin. Man tobt sich da aus und hat alle Affekte und Energien abgeladen und danach gibt es schon eine Veränderung, aber eigentlich nicht die politische, die man sich gewünscht hatte.
Bachtin heißt Karneval. Lachen, Leute zum
genau,
Lachen.
Genau, also das ist so ein bisschen eigentlich, während man diese Energien da abbaut, eigentlich das System wieder stabilisiert. Dass Twitter tobt und man das Gefühl hat, man hatte ganz viel Einfluss und Wirkung und dass es aber gar nicht diese Wirkung hat, die inhaltlich die gewünschte wäre.
Ja, verstehe. Was meinen die Herren?
Ja, also ganz interessant finde ich den Fall Maaßen auch dann, wenn man den mit älteren Fällen vergleicht. Ich habe als erstes an den Fall Wulff gedacht. Christian Wulff, der Bundespräsident.
An den sich kaum noch jemand erinnert.
Ja, genau. Man muss immer erstmal wieder über Wikipedia nachschlagen. Da war ja auch eine große Twitter-Debatte darum, damals unter dem Hashtag Wulff-Schuh. Und da gab es dann auch Demonstrationen, wir zeigen Wulff den Schuh. Das war gar nicht mal so groß, hat aber unter anderem im Verein mit sehr vielen anderen medialen Berichterstattungen darüber dazu geführt, dass der Mann am Ende zurückgetreten ist. Bei Maaßen sieht es wohl eher andersrum aus. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass die Frage, wie werden solche Twitter-Debatten eingeordnet, als wie relevant werden sie gesehen, beziehungsweise ja, was fängt man damit an, dass das einen großen Unterschied macht mittlerweile. Im Fall Wulff konnte man damals mit dem besten, mit dem witzigsten Tweet zum Thema noch in den Tagesthemen landen. Das war damals tatsächlich der Fall. Und ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, wie eben Twitter unterschiedlich wahrgenommen wird, wie Twitter auch unterschiedlich in Berichterstattung einfließt, sondern das hat auch damit zu tun, wie Öffentlichkeiten wahrgenommen werden. 2012 war noch eine Zeit, wo man mehr noch von sowas wie mehr oder weniger homogenen Öffentlichkeiten gesprochen hat und sich gedacht hat, die Leute da draußen, die denken das und das und meinte damit im Wesentlichen das, was wir eine liberale Öffentlichkeit nennen. Das scheint nicht mehr so ganz der Fall zu sein. Wovor man größere Sorge hat, scheinen sehr verschiedene Gruppen zu sein und nicht mehr das, was man früher als die Öffentlichkeit verhandelt hat.
Ja, also unter anderem die Beobachtung, dass die Zeit, in der in den Tagesthemen oder so berichtet wird, was so in Twitterland passiert, dass die vorbei ist und dass es jedenfalls nicht mehr so direkte
Netzgemeinde
Effekte
hieß es damals noch.
Genau, oder
das Netz tobt.
Ja, oder Blogosphäre oder sowas Schönes. Andreas Bernhard, wie haben Sie das wahrgenommen mit Seehofer und Maaßen?
Ja, also ich meine, jetzt haben ja jetzt die wenigsten getwittert, dass Herr Maaßen sozusagen nach oben weggelobt werden soll. Insofern gibt es, glaube ich, keinen unmittelbaren Konnex zwischen dem, was auf Twitter in der sich formierenden Debatte gefordert wurde und dem, was dann tatsächlich passiert ist. Aber natürlich würde ich auch sagen, dass gewissermaßen die Atmosphäre, die entsteht, auf Twitter mehr oder weniger einbezogen wird in die politischen Entscheidungen. Wobei ich glaube, dass jetzt in der engsten parteipolitischen Entscheidungsfindung dann, also wenn Merkel, Seehofer und Nahles zusammensitzen, dass es dann, glaube ich, nicht passiert, dass explizit auf Twitter-Debatten eingegangen werden.
Sie haben, Andreas Bernhard, nachgedacht, insbesondere über den Hashtag. Ein Buch ist unterwegs, das Diktat des Hashtags. Was ist denn das letzte Twitter-Schlagwort Hashtag gewesen, das Ihnen besonders ins Auge gefallen ist? Ich weiß nicht, ob es in der Affäre um Maaßen eins gegeben hat, das es zu einer gewissen Markanz gebracht hat. Der Name Maaßen vielleicht oder aber auch die zusammengezogene Wendung Mutter aller Probleme oder irgendwelche Variationen auf Herrn Seehofers Ausspruch, die Migration als die Mutter aller Probleme skizziert hat.
Na, das konnte ich nicht mehr einbeziehen, weil das Buch erscheint ja schon in 3 Wochen. Das heißt, da war es schon geschrieben. Der Anlass oder der Impuls, über den Hashtag nachzudenken, war schon die MeToo-Debatte, würde ich sagen.
MeToo sage ich nochmal ganz kurz, ich auch, Englisch.
Richtig, ich auch, MeToo seit Oktober 2017 und wenn zwischen Oktober 2017 und Sommer 2018, sagen wir mal, auf inhaltlich, ethisch, moralischer, politischer Ebene alles bis in die feinste Facette diskutiert worden ist, was dieses Ereignis betrifft, hatte ich den Eindruck, dass im Grunde überhaupt nichts geschrieben worden ist darüber, wie die medialen Bedingungen dieser Debatte, also dass es um einen Hashtag ging, die inhaltlichen Verläufe der Debatte vielleicht geprägt haben. Und ich hatte den Eindruck, dass es in diesen Diskussionen ja immer wieder um das Problem der Grenzziehung ging. Also es spielte ja eigentlich fast immer die Rolle, die Frage, wo hört ein ungelenker Flirt auf? Wo beginnt Missbrauch? Ist es überhaupt redlich, über diese Grenzziehungen zu sprechen? Und meine Ausgangsthese und mein Impuls, dieses Buch zu schreiben, war die Vermutung oder der Verdacht, dass die Zentrierung dieser Debatte um den Hashtag, dass also die medialen Bedingungen dieser Debatte im Grunde dieses Problem der Grenzziehung schon mitgeprägt hat, weil es natürlich schwierig ist, wenn alle Aussagen, wenn sie gehört werden wollen, immer diesen Hashtag MeToo haben müssen, gewisse Heterogenitäten, gewisse Differenzen verschwimmen und gewisse Nivellierungseffekte vielleicht Vorschub geleistet werden. Das war so der Ausgangsimpuls für das Buch.
Ja, ich glaube auch, dass das Phänomen durchaus prägend und stark ist. Also das, was Sie eben beschreiben und eben auch diese auf der einen Seite eine Homogenisierung. Gleichzeitig könnte man natürlich auch das genaue Gegenteil behaupten und sagen, viele Stimmen kommen dadurch erst zum Vorschein. Viele Fälle kommen dadurch erst zum Vorschein und können dadurch erst überhaupt debattiert werden. Aber da gibt es natürlich einen großen Unterschied in der Frage, wie ist darüber jetzt in Talkshows gesprochen worden, wie ist darüber in sogenannten Massenmedien, institutionalisierten Medien berichtet worden. Und andererseits, was kann man da alles sehen, wenn man sich da online mal durchgeklickt hat und die ganzen verschiedenen Fälle sieht? Da denke ich, klar, natürlich gibt es einerseits welche, die sind sehr schrill und darüber kann man streiten, aber andererseits gibt es ganz viele Fälle, wo auf einmal es möglich wird, ja, sowas wie eine Perspektivübernahme einzunehmen. Und das finde ich doch für Social Media, denen ja oft unterstellt wird, dass sie die Kommunikation verdinglichen, finde ich das doch sehr erstaunlich, weil Verdinglichung heißt ja, wir können keine Perspektivübernahme vornehmen. Und gerade diese Hashtags wie MeToo, aber auch MeToo dann eben mit zwei und oder Black Lives Matter, die gestatten es doch, sich in sehr viele verschiedene Positionen hineinzuversetzen, wenn man sich dann auf Twitter anguckt und nicht nur die Talkshow darüber.
Deutschlandfunk Kultur, Sein und Streit. Wir reden gar nicht allzu streitig bislang noch über Twitter und die Öffentlichkeit und die Rolle von Twitter in der Öffentlichkeit. Allerdings gab es zuletzt gerade eine Ambivalenz. Ein Hashtag wie MeToo oder auch MeToo mit TWO, wir zwei, alle möglichen politisierenden Hashtags, die machen einerseits Stimmen hörbar, die vorher vielleicht nicht so gut hörbar geworden sind, beispielsweise sexistische Übergriffe betreffend, das andere Beispiel ist alltagsrassistische Erlebnisse betreffend. Auf der anderen Seite ist gerade kritisiert worden, dass Hashtags wie diese eben auch möglicherweise wichtige Unterschiede einebnen und bestimmte Dinge nicht mehr gut diskutierbar machen oder so. Christiane Frohmann ist bei mir im Studio. Mich würde Ihre Sicht darauf interessieren. Sie sind lange bei Twitter, intensiv bei Twitter. Sie sind da unterwegs auf mehreren Accounts. Sie denken seit langer Zeit nach über Twitter und ich könnte mir denken, dass Sie ein anderes Verhältnis zu Hashtags überhaupt haben als Leute, die das nur von außen sehen.
Ja, ich glaube, es hilft mir tatsächlich dabei, dass man Hashtags aus zumindest zwei doch sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Das eine ist das, was Berit Glanz in ihrem Text über Hashtags gerade versucht hat.
Berit Glanz, eine Medienwissenschaftlerin.
Genau, das eher in einer literaturwissenschaftlichen Weise zu tun, also eine eher ästhetische Betrachtungsweise, rhetorische, wo es darum geht, zu sagen, dass Hashtags in gewisser Weise auch so eine gewisse Entkopplung vom Selbst, von der individuellen Perspektive, so eine Entindividualisierung mit sich bringen, also so als ein Emergenzeffekt. Ich würde sagen, auf der anderen Seite, das eine, die mich halt auch sehr interessiert, diese gesellschaftspolitischen, emanzipatorischen Hashtags wie MeToo, die machen meiner Ansicht nach fast das Gegenteil, dass sie nämlich einzelne Stimmen in ihrer Individualität hörbar machen, die überhaupt nicht gewohnt sind und bisher auch keine technischen Möglichkeiten, keine Medienmöglichkeiten hatten, gehört zu werden, gesehen zu werden, dass sie denen genau das andere Gefühl geben. Und ich würde sagen, das, was beide Varianten aber wieder vereint, ist, dass es um das Bilden von Gruppen geht, beziehungsweise teilweise auch so ein bisschen wie in der Jungkultur durch so einen Style als Abklammerung von Gruppen. Also man fügt sich mit anderen zusammen über ein Thema, über ein Hashtag und sagt anderen, zu euch gehören wir aber nicht.
Vielleicht nach einer Sache nochmal nachgefragt, diese Idee oder diese Beobachtung mit der Entindividualisierung im Schreiben auf Twitter, die würde ich gerne ein bisschen genauer verstehen. Wenn man sich jetzt einer sozialen Plattform wie Twitter nähert oder auch Instagram oder Facebook, dann ist zunächst mal das Vorurteil, das wir so mit uns rumtragen, dass das eigentlich das Ich auf eine zweifelhafte noch größer macht. Große Narzissmusgefahr. Also auch Leute, die ansonsten nicht veröffentlichen können, werden da gebauchpinselt mit Likes. Dazu muss Johannes Passmann gleich noch ein bisschen was erzählen. Und die Riesenstars, ich weiß nicht, Donald Trump oder Mesut Özil, sind ganz sicher nicht frei von Narzissmus. Wie geht das zusammen mit der Idee, die Sie gerade angedeutet haben mit dem entindividualisierten Schreiben?
Naja, Donald Trump ist wirklich kategorial unterschieden von den Leuten, die das in einer Weise machen, dass man das auf barocke Emblematik zurückabbilden kann.
Sie meinen, in Twitterland gibt es auch solche und solche.
Genau, der ist ein reiner Performance-Twitterer und da muss man auch wirklich sagen, da ist er ein herausragender Twitterer. Also genau wie es ein gelungenes Hashtag geben kann, das in seiner scheinbaren Semantik total geschmacklos ist, wie Men are Trash, wo sich Leute, wenn sie das semantisch nehmen, ganz furchtbar...
Men are Trash, wie Männer sind Abfall.
Genau, wenn man das halt wirklich als einen semantischen Satz nimmt, ist das natürlich eine ungeheure Provokation. Und er
also
ist
nicht nur auf den Inhalt hören.
Genau, er ist teilweise sicherlich 1:1 inhaltlich gemeint, aber als Hashtag ist er das eben nicht.
Und zwar wie dann?
Da ist er in erster Linie wiederum eher sowas wie so ein emotives Werkzeug, was die Leute einfach aus der Reserve lockt.
Und emotiv im Sinne von?
Wenn ich zu dir sage, rede mit mir, ich gehöre einer marginalisierten Gruppe an, dann sagen die, ja, ich weiß, klar rede ich mit dir und tun es aber doch nicht. Und wenn man dieses provokante Hashtag auf einmal am Laufen hat, ist es auf einmal Gesprächsthema. Und es wird in den Kultursendungen darüber berichtet. Mitunter halt sehr kritisch, was dann auch wieder zurückgebogen wird in eine Diskussion. Aber es ist tatsächlich eine Form, wie Menschen, die nicht gehört werden, Aufmerksamkeit erregen. Natürlich können dann Leute mit Privileg sagen, ich finde den Ton, den Stil unangemessen und man muss doch höflich und anständig miteinander umgehen. Und dann sagen halt Menschen, die mit solchen Hashtags begonnen haben, das habe ich 20 Jahre lang versucht und keiner hat mir zugehört. Und deswegen sind auch da neue politische Öffentlichkeiten entstanden, wo auch die Frage tatsächlich des angemessenen Tons und der korrekten Kommunikation in Frage gestellt wird, performativ.
Ja, Twitter hat sich sehr verändert, sehr politisch, sehr viel politischer auch geworden. Ne?
Ich muss lachen, weil die erfahrensten Twitterer hier am Tisch so eine ganz leichte Neigung zum kulturkritischen Betrauern einer früheren, besseren Twitter-Zeit
so ist es doch
zu
immer.
Haben scheint.
Also wenn eine Subkultur, eine Normkultur wird, dann gibt es ja immer die frühe Avantgarde, die das betrauert. Das ist ja ein Strukturgesetz.
Absolut, aber wir bleiben ja nicht da stehen, dass wir jetzt hadern und uns nur noch zum Abi-Treffen verständigen und sagen, wie schön es früher war, sondern es ist ja, dass man sich neu und anders aufstellt und dass man einfach die sich verändernde Welt und auch diese, man hat ja immer für Zugänglichkeit gesprochen und jetzt ist es halt sehr zugänglich mit allen negativen Konsequenzen und jetzt muss man einfach eine vernünftige digitale Performance entwickeln und dann geht das schon weiter.
Ja, und auch mit positiven Konsequenzen. Ne? Ja. Also ich denke, die gibt natürlich viele Faktoren, wodurch jetzt diese Politisierung in den letzten 1-2 Jahren zustande gekommen ist. Klar, natürlich das Thema
Das Trump. Würden Sie auch sagen, dass in den letzten 1-2 Jahren auf Twitter nochmal anders politisiert wird?
Ja, und ich glaube, das hat vor allem auch damit zu tun, dass doppelt so viele Zeichen zur Verfügung stehen. Also gibt natürlich viele Gründe, ich will das jetzt nicht so technodeterministisch.
Weil man jetzt sehr, sehr komplizierte oder komplexe Nebensätze einbauen kann.
Die Nebensätze sind, glaube ich, nach wie vor nicht besonders förderlich, aber es animiert eben dazu, einen Gedanken auch mal länger zu verfolgen. Aber ich glaube, diese Politisierung, die man auf Twitter beobachten kann, hat unter anderem mit diesen technischen Änderungen zu tun, natürlich andererseits auch mit Trump. Aber was man auch sehen kann, es gibt immer mehr Leute, die merken, Öffentlichkeit ist eigentlich nichts mehr, was man einfach an Expertinnen und Experten delegieren kann, sondern wir müssen uns da selbst drum kümmern. Wenn wir das nicht tun, dann tut es niemand. Und deswegen kann man halt auch viele, ja teilweise Journalistinnen und Journalisten beobachten, aber auch andere, ich sage jetzt mal normale User in Anführungszeichen, die sich eben stärker auch engagieren und stärker eben auch eine politische Stimme eben erheben. Und ich würde sagen, es hat damit zu tun, dass man sieht, man kann nicht alles einfach immer an Expertinnen und Experten
delegieren.
Aber
da würde ich gern vielleicht einhaken und was fragen, was mich jetzt beschäftigt hat in den letzten Jahren, wenn ich mich mit der Twitter-Öffentlichkeit oder der neuen digitalen Öffentlichkeit beschäftigt habe. Es gibt ja rein zeitlich eine gewisse Koinzidenz. Man kann sagen, seit etwa 10 Jahren gibt es diese Möglichkeit, zum Beispiel per Twitter, wie Sie es gerade ausformuliert haben, auch als Laie direkt in die politische Öffentlichkeit einzubringen. Auf der anderen Seite gibt es ungefähr seit genau so vielen Jahren diese Entwicklung der rechten populistischen Bewegungen. Mhm. Und eine Frage, die mich zum Beispiel jetzt immer interessiert hat, war, ob es einen Zusammenhang gibt. Ja? Kann man sagen, die Krise der eingespielten Repräsentationsformen medialer Vermittlung, ja, Zeitung, Radio, Fernsehen, zusammenhängt mit einer gewissen politischen Krise der Repräsentationsformen der modernen Demokratie. Und das ist schon etwas, was mich interessiert, wenn man, also ich habe mich zum Beispiel mit der Geschichte der Verlautbarungsformen von Staatsoberhäuptern seit dem 17. Jahrhundert beschäftigt. Und wenn man sieht, was in den letzten 300 Jahren an Filtern, an Ritualen, an komplexen Prozessen nötig waren, um sozusagen so eine Verlautbarung herzustellen. Und wenn man jetzt sieht, dass morgens Trump auf dem Klo irgendwie die Welt aus den Fugen bringt durch sein Twittern, dann ist schon die Frage, wie sozusagen diese neuen Formen politischer Öffentlichkeit gewisse Labilitäten vielleicht auch zur Folge gehabt haben.
Vor allem, wenn der Covfefe twittert oder ich weiß nicht genau, wie man dieses berühmt gewordene Tweet ausspricht.
Ja, ich find's aber auch
muss das ganz kurz festhalten. Also die Frage, Andreas Bernhard, ich spitze sie mal so ein bisschen zu, ob es innere Zusammenhänge gibt zwischen der Krise der Repräsentation in der Politik einerseits und der, sagen wir mal, twitterförmig gewordenen oder twitterförmiger gewordenen Öffentlichkeit andererseits. Ist das zu grob zusammengefasst oder geht das?
Ja, aber ist trotzdem in Ordnung.
Deutschlandfunk Kultur. Die Sendung heißt Sein und Streit, ein Philosophiemagazin. Wir reden über Öffentlichkeit heute und zwar Öffentlichkeit im, naja, im Zeitalter von Twitter wäre falsch gesagt, denn seit wann gibt es Twitter? Seit einem Jahrzehnt ungefähr. Aber wir wollen ein bisschen verstehen, was das jüngste Twittern, das politisierende Twittern, das kampagnenförmige Twittern mit den Öffentlichkeiten von heute macht. Und zuletzt hat Andreas Bernhard die Frage aufgeworfen, ob es nicht zwischen, ich fasse das jetzt noch grober zusammen, zwischen rechtspopulistischen Bewegungen einerseits und bestimmten sozialen Netzwerken andererseits engere Verbindungen gibt. Was meinen Sie, Christiane Frohmann?
Also es gab auf jeden Fall eine wirklich niederschmetternde Erfahrung. Gerade zu Beginn der sozialen Netzwerke gab es ja einige Jahre, die nochmal so ein bisschen dieses utopische Glücksgefühl, wie die frühen Bloggers schon hatten, dieses wir können zusammen die Grenzen noch weiter öffnen, die Welt rückt näher zusammen, alles ist super. Und diese ganz unangenehme Überraschung, dass die Rechten das auch können, also dass die auch die neuen Medien nutzen können und tatsächlich sogar origineller mitunter.
Gab es nicht so verschiedene Utopien, die nicht so richtig sich erfüllt haben? Einerseits die des herrschaftsfreien, rationalen Diskutierens und andererseits dieses total wüsten, anarchischen, rhizomatischen, also wild wuchernden Rumredens und
Ja, man dachte,
auch
es gibt den Cyberspace und was kam raus? Das Profil.
Genau, also und ja, weil und wir hier in einer Philosophiesendung sind, darf ich noch ganz kurz sagen, die erste Utopie würde man mit Jürgen Habermas verknüpfen, die zweite mit Gilles Deleuze.
Ja.
Ja, also ich wollte kurz noch was zu den Rechten sagen. Das ist ja schon sehr viel früher in den Niederlanden sichtbar gewesen. Ne? Also mit Geert Wilders, das war wirklich schon ich will jetzt kein falsches Jahr sagen, aber ich meine um 2010 war Geert Wilders wirklich schon der niederländische Twitterer mit großem Abstand am meisten Resonanz. Und was man eben sehen kann, wenn man sich diese Resonanzen anschaut, die Twitter-Accounts haben und wenn man das jetzt mal quantifiziert, dann bekommt man immer eine sogenannte Power Law Distribution. Das ist so eine Kurve, die ist ganz oben ganz steil. Das heißt, es gibt ganz, ganz wenige, auf die ganz, ganz viel Aufmerksamkeit entfällt und dann geht die ganz stark runter und es gibt einen ganz, ganz langen Longtail mit ganz, ganz vielen, auf die ganz wenig Aufmerksamkeit entfällt. Und das ist für die Frage, welche Utopien haben wir über das Netz, ist das natürlich ein großer Schock, eben zu sehen, okay, in diesen skalenfreien Netzen, also Netze, in denen sich jeder mit jedem und mit jeder verknüpfen kann, da gibt es ganz starke Hierarchien, bilden sich da aus. Da gibt es ganz wenige Big Hubs, auf die ganz viel Aufmerksamkeit entfällt. Und das konnte man im niederländischen Twitter schon sehr gut sehen, dass da ganz oben in dieser Power-Distribution eben auch ein Rechtspopulist stehen kann.
Aber also, was man vielleicht allgemein sagen kann, wenn man jetzt den Beginn der digitalen Kultur so Mitte der 90er Jahre zum Anfangspunkt nimmt, es gab ja sehr lange eine Art Versprechen der Deinstitutionalisierung. Ja? Also das Internet, die sozialen Medien haben dazu beigetragen, dass verkrustete Institutionen aufbrechen. Und jeder, der einen Laptop oder ein Smartphone zur Verfügung hat, teilnehmen kann am politischen Prozess. Und was man jetzt, glaube ich, sieht, seit 3, 4, 5 Jahren, ist, dass so eine merkwürdige Art der Sehnsucht nach Institutionalisierung wieder sich auftut und vor allem auch von linker politischer Seite, was wirklich eine Neuheit ist. Und es war eine sehr große Konferenz in Lüneburg in den letzten Tagen zu digitalen Kulturen und Felix Stalder, einer der wichtigsten deutschsprachigen Internettheoretiker der letzten 30 Jahre und sehr lange Zeit auch ein unglaublicher Verfechter dieser sozusagen deinstitutionalisierenden Effekte, hat tatsächlich ein Plädoyer für die Institutionalisierung digitaler Kultur und die Gründung neuer Institutionenformen im Netz gehalten. Und das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Punkt, wo wir heute sind, dass das, was man, sagen wir mal, seit Anfang, Mitte der 90er Jahre und dann nach dem sogenannten Web 2.0 ab 2004, 2005 immer als größte Errungenschaft der digitalen Kultur bezeichnet hat, dass es eben keine hierarchischen Gesetze gibt, dass es keine Filter gibt, dass es keine sozusagen Beschränkung der Äußerungsformen auf bestimmte Gruppen gibt, dass genau das jetzt als eine Art von Problem erkannt wird. Ja. Und dass sozusagen diese ganze Bewegung, dass Wir müssen für größere Teilhabe sorgen, für größere Kollektivität, für größere Emanzipation, dass dieser Diskurs in so eine Art Krise gerät.
Ich hätte da zwei Fragen, tatsächlich aber an Sie, Johannes Passmann vor allem, oder eine in zwei Teilen. Die eine ist, wenn man Ihr Buch über die soziale Logik des Likes, also des Herzchens bei Twitter, liest, eine Twitter-Ethnographie, dann hat man ganz und gar nicht das Gefühl, dass man da auch nur andeutungsweise einem herrschaftsfreien Raum zuschauen würde, sondern im Gegenteil, dass man der unentwegten Beschreibung von sozialen Hierarchien zuschaut. Fast so wie auf dem Schulhof. Also ist einer cool oder ist einer weniger cool? Folgt mir einer oder folgt mir einer nicht? Also eigentlich geht es die ganze Zeit um feine Unterschiede, mindestens darum.
Ja, also ich glaube, dass die Quantifizierung auf den Social-Media-Plattformen, die ja vorher aus Blogging-Plattformen kamen, dass die diese Hierarchien stärker sichtbar gemacht haben und sozusagen charismatisch aufgeladen haben. Also man ist einfach nicht eine Sprecherin oder ein Sprecher, sondern man ist die Person mit 500 Followern oder 50.000 Followern. Das macht, glaube ich, schon mal einen entscheidenden Unterschied. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor dafür, warum diese Plattformen so groß geworden sind. Und deswegen, wenn wir über die 90er Jahre sprechen oder auch vorher, da muss man sich ja immer klar machen, dass das Internet da eine relativ elitäre Veranstaltung war. Ne? Das waren größtenteils Personen, die an Universitäten waren, das waren technikaffine Leute. Man brauchte in jedem Fall eine gewisse Expertise, um dabei mitmachen zu können. Das ändert sich dann ab dem Eternal September des Jahres 1993, von dem an die Menge an neuen Usern nicht mehr abnimmt. Und ab da haben wir dann eben ein Popularisierungsphänomen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Personen, die sich an diesen Debatten beteiligen. Und das ändert natürlich alles, weil dann Diskurse eben auch ganz anders verlaufen. Und deswegen verläuft eben auch MeToo, ja, wurde ja teilweise beklagt, dass das auf einem niedrigeren Niveau auch teilweise geschehen ist, als der Feminismus das in den 1970er Jahren schon diskutiert hat. Das liegt natürlich daran, wenn man eine große Menge an Sprecherinnen und Sprechern hat, dann gibt es eben auch Popularisierungseffekte. Und nun ja, das sind eben Praktiken, die müssen sich erstmal einüben. Ne? Die muss man eben auch erstmal erlernen. Und ich glaube, das ist das, wo wir im Moment bei zuschauen können und was eben auch dann manchmal so einerseits abstoßend, aber auf der anderen Seite eben auch so interessant ist.
Der Hinweis darauf, dass nicht zuletzt Feministinnen darüber geklagt haben, dass die MeToo in Anführungsstrichen Debatte ein geringeres Niveau gehabt hätte als der Feminismus in den 70er Jahren, der wirft in meinen Augen die Frage auf, ob Debatte eigentlich das Richtige ist, um über, sagen wir mal, Reden oder Rauschen auf Twitter zu reden. Also denn meine Beobachtung oder Frage an Sie ist, auf Twitter und verwandten Plattformen geht es gar nicht in Wirklichkeit ausschließlich oder primär ums Argumentieren und ums Ja-Nein sagen oder ums Debattieren, sondern möglicherweise um was anderes. Frau Frohmann.
Ich glaube, dass Twitter nur zum Anstoß geben da ist. Also, dass man nicht Sachen erschöpfend erklären kann. Es ist kein Ort für letzte Worte oder für gültige Theorien. Und mein Gefühl, ich weiß nicht, ob das ein wirklich gültiger Versuch ist, dieses Problem ein bisschen in den Blick zu kriegen, dass eigentlich dieses entinstitutionalisierte Netz, das uns ja so ein bisschen um die Ohren fliegt gerade, dass das Problem ist, dass sich ganz viele Leute manchmal aus Unachtsamkeit, weil sie das Netz nicht richtig verstanden haben, manchmal einfach aus knallharter Ideologie oder Kommerzialisierungsabsichten nicht dran gehalten haben an die performative Kultur und da einfach eine repräsentative institutionelle Betrachtungsweise wieder eingezogen haben, was auch zum Beispiel daran zu sehen ist, dass jetzt sehr klassische Leute so vor sich hin twittern, trotzdem relativ erfolgreich sind.
Können Sie ein Beispiel sagen?
Nee, das mache ich nicht, das ist gemein. Also die eigentlich schlecht twittern, aber trotzdem viele Follower haben, weil die Leute einfach denken, die sind wichtig für sie.
Aber das klingt so, wie wenn es so eine Art notarielle Beglaubigung des richtigen Twitterns gäbe.
Nee, nicht das Richtige.
Ist auch interessant, dass Sie gesagt haben, die haben das Netz nicht verstanden. Wie kann man das Netz verstehen? Das ist ja sozusagen kein vorliegender Text, den man hermeneutisch analysieren kann, sondern der entsteht ja von Tag zu Tag neu.
Ich meine einfach diese neuen Performance-Phänomene, wie zum Beispiel Selfies, als die neu waren. Da gab es diesen für mich sehr schlüsselmäßigen Moment, als Obama bei der Trauerfeier von Mandela, also wirklich auf der lockeren Trauerfeier, dieses Selfie, was die dänische Ministerpräsidentin zusammen mit ihm machte und wofür er so furchtbar angegriffen wurde, dass es halt völlig geschmacklos sei, wenn ein Präsident im Amt so ein fluffiges Foto bei so einem ehrwürdigen Anlass macht. Und der Anlass war an der Stelle gar nicht ehrwürdig und es war wirklich eine neue Kommunikationsform, die von vielen noch nicht richtig eingeordnet wurde. Und er wurde eigentlich so bemessen, als ob er ein Repräsentationsfoto, ein klassisches, gemacht hat. In Wirklichkeit hat er aber eins in dieser neuen Performance-Kultur gemacht. Und diesen Clash hat man im Moment andauernd, wenn Leute ein Performance-Phänomen als repräsentatives bewerten und mit hermeneutischen Fragestellungen belegen.
Was ist denn Ihr Verhältnis zu Hashtags heute, Ihres, wo Sie schon so lange dabei sind?
Also das mit dem zeitgemäßen Umgang war ein schönes Stichwort. Mein zeitgemäßer Umgang mit Twitter ist, dass ich einen geschlossenen Account habe, weil ich zu viele Trollangriffe in letzter Zeit hatte.
Geschlossener Account heißt?
Dass nur noch die Leute, die mir folgen, die Tweets sehen. Das ist jetzt wirklich eine reine strategische Maßnahme, um keine weitere Arbeitszeit an so einen Unsinn zu verlieren, und nutze den Account jetzt faktisch im Moment auch gar nicht richtig. Mein Umgang mit Hashtags allgemein ist der auf Twitter, ist es für mich wirklich inzwischen Marketingmittel. Also ich benutze sie nur noch rein funktional. Früher habe ich sie extrem bewusst, poetisch, ästhetisch benutzt. Jetzt sind sie für mich ein reines, so ein bisschen, als ob man dem Kind die Brotdose mit in die Schule gibt. So.
Andreas Bernhard, Sie denken nach, haben nachgedacht über das Diktat des Hashtags. Und jetzt hören Sie hier, dass Hashtags eigentlich so interessant nicht sind, vor allem als Marketinginstrument.
Nein, natürlich. Es gibt ja die Innenperspektive von Menschen, die seit Jahren extrem weit vorne sind in der Twitter-Sphäre, und es gibt so eine Art von Außenperspektive auf die Funktion eines Gebildes wie des Hashtags in der Öffentlichkeit. Und da kann man schon sagen, dass so eine Debatte wie MeToo vielleicht in einem großen Rahmen den Hashtag überhaupt erst sichtbar gemacht hat. Also für Leute, die nicht so eng drin sind seit 8 oder 10 Jahren.
Und vor allem auch dadurch deutlich gemacht hat, dass Twitter und das, was da gesagt hat, eine Relevanz hat für andere Arenen der Öffentlichkeit. Das würde ich schon auch sagen.
Was jetzt bei meiner Forschung zu diesem Buch, das Diktat des Hashtags, halt für mich eine ganz interessante Erkenntnis war, war, dass wenn man irgendeinen beliebigen großen Katalog einer Staatsbibliothek oder irgendeine große elektronische Datenbank nach dem Stichwort Hashtag untersucht, es immer so ist, dass 50% der auffindbaren Titel zu politischem Aktivismus ist und 50% zu Marketing. Und das hat mich interessiert, weil auf den ersten Blick wären das ja eigentlich zwei unglaublich verschiedenartige Gebilde. Auf der einen Seite ein politischer Aktivismus, der ja auch auf eine Weise sich kapitalismuskritisch versteht, auf der anderen Seite Marketing. Und in meinem Buch ging es dann ein bisschen darum, sich zu überlegen, ob das vielleicht doch kein Zufall ist und ob sich die Sphären des Netzaktivismus und des Marketings extrem angenähert haben und der Hashtag sozusagen die gemeinsame Signatur ist, was dann auch wieder bestimmte Konsequenzen für die politische Öffentlichkeit der Gegenwart hat.
Das heißt, würden Sie sagen, das ist dann so eine Warenförmigkeit des Politischen oder des Hashtag?
Würde ich sagen, ja. Ich glaube, es gibt, sagen wir mal, schon die Tendenz, auch im politischen Aktivismus gewissermaßen über den Hashtag sozusagen so eine ganz große Freude am Selbstlabeling und an der Selbstetikettierung und am Selbstmarketing in einer Art von Konkurrenzsystem voranzutreiben. Und sagen wir mal, weil, glaube ich, ja ein Untertitel unserer Veranstaltung jetzt Strukturwandel der Öffentlichkeit 2.0 oder so ist, ist es schon ganz interessant, das auch in einen größeren Kontext zu stellen. Und vielleicht kann man ja, weil Sie, René Agiga, vorher ja auch die Filterblase angesprochen haben, vielleicht kann man ja schon nochmal sagen, dass das vielleicht jetzt zum Ende unserer Diskussion hin eine ganz große Differenz ist der bürgerlichen Öffentlichkeit, wie sie Habermas beschrieben hat, und der Öffentlichkeit in digitalen Bedingungen heute, dass gewissermaßen das, was man vorgesetzt bekommt medial, nicht mehr das Gleiche ist, was jeder andere vorgesetzt bekommt. Also eine Zeitung, ein Radiosender, ein Fernsehsender machen für alle Zuhörer, für alle Zuschauer, für alle Leser genau das Gleiche. Meine Zeitung ist die gleiche wie die vom Nachbarn.
Das ist ein sehr guter Punkt.
Timeline sieht bei jedem anders aus. Wenn ich was google, kommt was anderes, wie wenn mein Nachbar es googelt. Und ich glaube, von diesem Strukturwandel kann man schon vielleicht was sagen, von diesem Strukturwandel.
Ja, das wäre jetzt vor allem in einem Satz gesagt, die These von der zersplitterten Öffentlichkeit oder so. Ich möchte dann nur ganz kurz mit 3, 4 Sätzen versuchen, das Stichwort Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, nochmal aufzugreifen zum Ende unserer Debatte, wenn Sie so wollen, um das Ganze nochmal nostalgisch ausklingen zu lassen. Und würde mich freuen, wenn Sie dann jeweils aus Ihren Perspektiven so zeitgemäß, wie es irgend geht, die Öffentlichkeiten von heute beschreiben. Dieses Buch, das jetzt da zweimal erwähnt wurde von Jürgen Habermas, das ist uralt. Das ist von 1962. Ein wissenschaftliches Buch, das Generationen von Sozialwissenschaftlern haben lesen müssen, das aber, ich glaube, ganz viele Leute, die das noch nie gesehen und gehört haben, trotzdem im Hinterkopf haben, immer noch, wenn sie an Öffentlichkeit denken. Ich nenne einfach mal 3 Thesen, die jedem, glaube ich, vertraut vorkommen. Erste wäre, öffentlich ist das Gegenteil von privat. Das sind richtige Gegenbegriffe. Zweite mögliche These, die man aus diesem Buch da rausnehmen kann, ist die Beobachtung, dass seit dem 18. Jahrhundert tatsächlich bestimmte Agenten die Öffentlichkeit hergestellt haben. Zeitungen, Journalismus, solche Sachen, man könnte jetzt da noch viel zu sagen, Salons irgendwann mal. Also das ist vielleicht eine zweite These. Und eine dritte These, der Zweck dieser Öffentlichkeit. Da geht es um rationale Kritik. Auch Habermas in den 60ern wusste, dass das nicht jeden Tag der Fall ist. Aber so als normatives Ideal hat das eine große Rolle gespielt. Drei Dinge, von denen ich gar nicht weiß, wie man sie mit der Öffentlichkeit von heute noch übereinkriegen soll. Christiane Frohmann.
Also ich glaube, erster Punkt, das Private und das Öffentliche sind auf keinen Fall mehr so strikt zu trennen. Allerdings gelingt es Leuten jetzt zunehmend tatsächlich durch ein Rückwärts- oder Seitwärts-Ausweichen die Grenzen da, wo sie ihnen zu verletzend erschienen sind, also das Aufheben wieder neu zu ziehen, das mit den Medien. Also ich glaube, so ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich klar macht, dass dieser positive, gesellschaftlich gerechte Zorn, der neue Öffentlichkeitsmöglichkeiten gefunden hat und was ich ganz positiv sehe, dass man denen ein bisschen verrechnen muss mit dieser zersplitterten Öffentlichkeit, dass man sich klar machen muss, dass in der eigenen Clique im Netz ein Wissensstand herrscht, der schon einen Meter weiter links oder rechts nicht vorhanden sein kann und dass man dann nicht mit diesem gerechten Zorn, der sich gegen die Strukturen richtet, nicht einzelne Leute so stark attackieren sollte, wenn man merkt, dass sie gerade einfach auch einem Bären aufgesessen sind, den man vielleicht selber 3 Wochen vorher auch noch nicht gesehen hätte. Also das ist so ein bisschen mein Appell im Moment.
Johannes Passmann, können Sie was anfangen mit dem Stichwort von Christiane Frohmann, klicken?
Ja, also ich würde gerne zu den 3 Punkten was sagen. Die Unterscheidung von öffentlich und privat, da würde ich sagen, die gibt es ja weiterhin, die verläuft nur woanders. Also wer mal vor allem jüngere Smartphone-Nutzer versucht hat, auf dem Telefon anzurufen, der weiß, dass es da neue Grenzen der Privatheit gibt, dass man das teilweise als Eingriff in die Privatsphäre empfindet, jemanden persönlich anzurufen und nicht nur eine Telegram-Nachricht zu schicken zum Beispiel.
Ah, und wie machen die das dann? Die
ja, da meldet man sich schriftlich an vorher. Da ruft man nicht einfach an, man klingelt auch nicht einfach an der Tür, sondern es gibt erstmal eine Anmeldung. Das heißt, die Unterscheidung öffentlich-privat gibt es noch, die wird aber neu ausgehandelt und verläuft eben an anderen Grenzen. Zu den Agenten würde ich sagen, wichtiger werden Medienökologien. Also Twitter ist ja nicht das Einzige, sondern Twitter befindet sich ja in einem, ja, Andrew Chadwick nennt das ein hybrides Mediensystem, was eben mit Massenmedien zusammenarbeitet. Nick Coldry nennt das Double Helix, die aus Internetmedien und institutionalisierten Medien besteht und schon Trollethnografien der 2000er Jahre um Anonymous zum Beispiel haben gezeigt, dass Anonymous ohne Fox News undenkbar gewesen wäre.
Können Sie beides nochmal erklären, Anonymous und Fox News?
Ja, also Fox News, sehr, sehr rechtsgerichtete amerikanische Sender und Anonymous eben diese Trollbewegung, die aus 4chan, aus diesem Board vor allem entstanden ist und durch sehr spektakuläre Aktionen ins Zentrum der weltweiten Öffentlichkeit als Internetkultur eben getreten ist. Und was die eben gemacht haben, ist, also Fox News hat immer über die ekelhaften Sachen berichtet, die gemacht haben, wenn die wieder Hinterbliebene von getöteten Teenagern getrollt haben zum Beispiel. Und Fox News hat da so sensationalistisch darüber berichtet, dass Anonymous damit immer weitergemacht hat und quasi gespiegelt hat, was die denn vorgegeben haben, in so einer Art ethnologischen Inversion, so ein bisschen. Ne? Und insofern kann man eigentlich schon immer sehen, dass es da vor allem eine Medienökologie gibt, die sich aus den alten institutionalisierten Medien und eben den Netzmedien gibt. Zu dem letzten Punkt, den Sie gesagt haben, der Zweck als rationale Öffentlichkeit, das ist ja eine Kritik, die gab es auch schon an dem Privatfernsehen der 1980er Jahre. Ne? Das hat nicht viel mit Internet zu tun, sondern das hat vielleicht was mit einem übergeordneten Phänomen der Ökonomisierung von Öffentlichkeiten zu tun.
Da würde ich auch gerne mal ganz kurz rein. Ich glaube, dass tatsächlich die Möglichkeit ist, die rationale Kritik im nächsten Schritt zu ermöglichen, dass man sich dafür bereit macht, sich einlässt auf diese Fragestellung.
Vielen, vielen Dank. Auch diese Debatte ist nicht ganz ohne Splitter und also nicht an jeder Stelle rund. Ganz herzlichen Dank nach Lüneburg, Andreas Bernhard. Ganz herzlichen Dank nach Köln, Johannes Passmann.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Christiane Frohmann hier in Berlin.
Vielen Dank.
Danke.
Alles Weitere finden Sie in den Büchern von Christiane Frohmann, Andreas Bernhard und Johannes Passmann. Und natürlich auch in diesem Internet. Nicht zuletzt unter der Adresse deutschlandfunkkultur.de. Für den Moment verabschiedet sich am Mikrofon René Agiga.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.